freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ist für mich ja, wie gesagt, das erste Mal. Und ich bin auch gespannt auch auf die weiteren Vorträge, die noch kommen. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich euch ein bisschen was über meinen Weg im Glauben und auch wie es zu dem Buch, das ich dann geschrieben habe, kam und was ich so von Sophie empfangen habe, so an Ideen für eine Vereinbarkeit von Glauben und Wissenschaft und wie man das machen kann. Also wie gesagt, es geht um dieses Buch. Das habe ich während der Studienzeit angefangen zu schreiben und habe ich dann auch nach der Studienzeit noch fertiggestellt. Hier, das ist ein Ausschnitt aus dem Vorwort, das mein Pastor mir geschrieben hat. Und ich finde, das passt fast auch sehr genau zusammen, worum es in dem Buch geht. Also es geht eben darum, dass es auch für jeden geschrieben ist, vom Laien bis zum Experten. Also ich habe mir auch Mühe gegeben, das alles leicht verständlich zu erklären. Das heißt, gibt aber auch Sachen, die dann fortgeschrittener sind, wo vielleicht nur jemand, der sich schon besser auskennt, mitkommen kann. Aber dann kommt der auch so auf seine Kosten. Genau, aber hier ist eine kleine Aufbereitung, über was ich alles sprechen werde. Also ich werde erstmal ein bisschen über weiteres erzählen, über die Entstehung von dem Buch, wie es dazu kam. Und dann werde ich in ein paar Aspekte, die im Buch beschrieben werden, werde ich darauf eingehen. Da werden wir uns anschauen, was wissenschaftliche Theorien denn genau sind, wie man jetzt Glaube und Wissenschaft, wie die zusammenhängen. Und dann, wenn man vom Glauben her geht, wie kann ich denn aus dem Glauben heraus die Wissenschaft betrachten? Und am Ende werde ich noch ein bisschen so eine Vision, die ich mit diesem ganzen Projekt Sci Faith, dem ich mich da angenommen habe, wo ich die einfach ein bisschen vorstelle. Genau, also das bin ich. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Meine Eltern sind damals aus der DDR hier nach Süddeutschland gekommen und dort hat mein Vater da christliche Studenten kennengelernt und hat sich dann sehr schnell bekehrt und meine Mutter hat sich dem dann auch sehr schnell angeschlossen und so bin ich eigentlich von Geburt an direkt im Glauben aufgezogen worden. Deshalb merkt man wahrscheinlich auch an meinem Namen, dass ich eigentlich von Tag 1 in einem christlichen Haus aufgewachsen bin. Und als ich älter geworden bin, habe ich mich für alles Mögliche interessiert, hatte schon sehr früh eine Begeisterung für Zahlen und Mathematik, aber hatte dann erst gedacht, dass ich vielleicht ein Bankkaufmann werde oder so, weil ich auch zunächst Realschule gemacht habe, habe mich dann aber doch fürs Abitur entschieden und dann auch für ein Studium der Physik und habe dann an der Uni Heidelberg den Bachelor und den Master gemacht. Und bevor ich das angefangen habe, habe ich mich schon mit so Literatur, die es halt zu Physik gibt, habe ich mich dafür interessiert, gerade das, was Stephen Hawking so geschrieben hatte. Und der war ja Zeit seines Lebens Atheist und hat das in seinen Büchern auch so rübergebracht. Also hat immer davon erzählt, wie er sich die Welt vorstellen kann oder dass sie ohne Gott funktioniert. Und das ist besonders in seinem Buch Der große Entwurf kommt das heraus, wo er dann im Prinzip darauf eingeht, dass laut seiner Theorie es möglich ist, dass eine Natur sich komplett spontan erzeugen kann. Und da saß ich da ohne Studium, ohne tieferes Wissen, das klang für mich alles schlüssig. Und habe mich so gefragt, ja, stimmt das jetzt? Habe ich nur Mist gelernt, als ich aufgewachsen bin? Oder wie ist denn das? Und habe dann einfach bin damit ins Gebet gegangen und habe das einfach bewegt. Und ich glaube, ich habe da echt so das Sprechen vom Heiligen Geist gehört, wie er so gesagt hat, ja, das, was Hawking sagt, das kann ja alles so sein und kann ja alles sein, dass es eine Theorie gibt, die das beschreibt, aber er bekommt Gott trotzdem nicht raus. Er sagt nur, es könnte theoretisch vielleicht ohne gehen, aber er bekommt die nicht raus. Es hätte eine spontane in Existenz kommen, wenn das möglich ist. Schließt ja nicht aus, dass es nicht spontan, sondern von einem Gott eben bewirkt war. Und wie ich später dann gemerkt habe, war das eigentlich so der Grundgedanke, der hinter dem ganzen Buch auch gesteckt hat und war auch das, was mich durch mein Studium getragen hat und auch das im Studium ist dann mein Glaube eigentlich eher stärker geworden und nicht, wie man eher vielleicht vermuten könnte, schwächer oder eher, dass eher Zweifel reingekommen sind. Habe ich dann aber im Studium recht schnell gemerkt, dass ich da relativ in der Unterzahl bin und die meisten dann schon eher nicht glauben oder eher so agnostisch sind und habe dann in Gesprächen, in denen es in die Richtung ging, bin ich dem meist ausgewichen, weil meistens ging es da um Evolutionstheorie und das ist halt nicht mein Fachgebiet gewesen und manchmal ist so in Diskussionen verliert man sich irgendwo und ich habe dann aber irgendwann habe ich angefangen zu sagen, ja, du kannst ja von dem erzählen, was du von Gott erlebt hast, du kannst ja erzählen, Ich habe Gott in meinem persönlichen Leben erlebt. Ich habe auch von Zeugnissen gehört, wo durch Gebet auch Wunder passiert sind. Und du kannst ja davon erzählen und dann hast du ja etwas, wo du siehst, das ist ja, geht's ja um ein Erlebnis und nicht um etwas, was man vom Verstand her weiß und sich herleiten kann. Dann habe ich begonnen, die Gespräche in die Richtung zu shiften. Und irgendwann hat ein Kommilitone, dem das auch dann, der sich da wahrscheinlich schon auch mehr mit beschäftigt hat, dann als ich das immer erwähnt habe, hat er mich dann halt mal wirklich in der Diskussion so ein bisschen da reinziehen wollen. Und ich habe schon gemerkt, okay, ich kann da jetzt nicht ausweichen, ich muss mit dem jetzt darüber reden. Und wie gesagt, er hatte sehr viel Ahnung von Evolutionstheorie, ich so gut wie keine. Und da habe ich mich gefragt, wie kann ich da jetzt mit diskutieren? Und da bin ich auch wieder so ins Gebet gegangen, hab so ein stilles Gebet gebetet, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß es nicht, was ich dem jetzt sagen kann, wie ich dich glaubhaft machen kann, aber du musst da mich führen. Und dann habe ich das tatsächlich so erlebt, dass irgendwie, wie ich Dinge ausgesprochen habe, und in dem Moment sind sie mir dann erst klar geworden, dass das ja wirklich so ist. Und habe mit ihm da eine Weile drüber geredet. Und das, was wir dann besprochen hatten, ist zum großen Teil das, was dann auch in meinem Buch drin steht oder was ich dann auch aufgeschrieben habe dazu, weil ich einfach gemerkt habe, dass es auch für mehrere sein kann und auch viele Erkenntnisse drin sind. Und was interessant war an der ganzen Diskussion, am Ende hat er mir tatsächlich Recht gegeben. Also ich meine, er hat sich nicht dafür entschieden zu glauben, aber er hat mir zumindest mal Recht gegeben, und das erfährt man in solchen Diskussionen auch nicht so oft. Und, das geht schon zu weit. Genau, jetzt möchte ich ein bisschen also drauf eingehen, wie wissenschaftliche Theorien funktionieren. Und ich habe da mal so ein Bild mitgebracht. Das ist, als Kind habe ich die recht gerne gemacht. Das sind ja solche Kinderrätsel, wo man fängt bei der 1 an, geht der 2 und so weiter hinterher. Und am Ende hat man so ein gemaltes Bild, das entsteht. Wenn man jetzt drauf guckt, fällt vielleicht jemandem irgendwas auf, was das jetzt als Bild, wenn ich jetzt alle Punkte verbinden könnte, sein könnte. Hat da jemand eine Idee? Ein Kaninchen? Okay. Sonst eine Schnecke? Okay. Sonst noch Gedanken? Okay, also ich... Haas könnte es auch sein. Genau, also Kaninchen, Schnecke, Hase, sowas habe ich rausgehört. Ich lasse es erstmal so stehen. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ja, was wäre, wenn man das Spiel ein bisschen schwieriger machen würde, und zwar einfach die Zahlen wegnimmt. Jetzt hat man nicht mehr die Reihenfolge gegeben, in der man die Punkte verbinden muss, das macht es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Und was jetzt halt auch, was schon als die Zahlen nicht verbunden waren, gemerkt ist, weil wir hatten ja Kaninchen, Hase und Schnecke, es gibt mehrere Bilder wahrscheinlich, die dann möglich werden. Und wenn die Reihenfolge weg ist, kann es ja tatsächlich so sein, dass man die Punkte so verbindet, dass der eine ein Kaninchen zeichnet, der andere eine Schnecke. Und wenn wir das jetzt nochmal schwieriger machen und einfach ein paar Punkte wegnehmen, dann wird es nochmal schwieriger. Dann kann es sein, dass noch andere Bilder möglich werden, noch andere Deutungen, was diese Punkte darstellen. Und das Interessante ist jetzt, wenn man jetzt noch sagt, okay, mit der Zeit tauchen dann irgendwann wieder Punkte auf, dann kann es ja sein, dass ich ein Bild gemalt habe und dann taucht irgendwann ein Punkt auf und dann ist mein Bild gar nicht mehr zutreffend. Oder eben, ich habe ein Bild gemalt, wo ein Strich ist, wo gar kein Punkt ist, und wenn dann später der Punkt auftaucht, dann sehe ich, okay, ich scheine auf der richtigen Spur zu sein. Und das Interessante, also bei dem Bild ist es, glaube ich, eine Schnecke, was am Ende rauskommt. Also das wäre jetzt, lag so richtig, genau. Aber es ist, wenn man gerade die Punkte auch wegnimmt, denke ich, ist eine Mehrdeutigkeit möglich, und die kann durch Punkte, die dann kommen, kann die dann aufgehoben werden, aber sie kann auch verstärkt werden. Es können ja dann wieder ganz andere Bilder möglich werden. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was hat das genau mit Wissenschaft zu tun? Also diese Punkte auf dem Bild sind wissenschaftliche Messungen, also Messungen, Experimente, die durchgeführt werden, wissenschaftliche Fakten, die wir vorliegen haben. Und diese Verbindung dieser Punkte zu einem Bild ist das, was wir als eine wissenschaftliche Theorie bezeichnen. Und was wir daran schon sehen, ist, dass, wir haben ja gesehen, in dem Bild gibt es solche Mehrdeutigkeiten, die dann auftreten können. Also wir können mehrere Bilder haben, die gleichen Punkte beschreiben. Und bei Theorien ist es genauso. Es könnte theoretisch mehrere Theorien geben, die genau die gleichen Fakten beschreiben, aber in ihrer Interpretation oder in dem Bild, das sie liefern, sich letztlich unterscheiden. Und bei den Punkten, die fehlen, das sind natürlich dann Messungen, die noch nicht durchgeführt wurden. Das heißt, wenn wir dann später Theorien dann machen, die zum Beispiel irgendwo was vermuten, was noch, wo noch nichts ist, wo man noch nichts weiß, und man dann misst, und dann misst man das tatsächlich so, dann ist das, gilt das ja auch als eine Bestätigung von der Theorie. Deswegen sind Theorien ja auch immer, ist man darauf bedacht, die so zu gestalten, dass sie eben mehr Vorhersagen machen als das, was wir bisher wissen, sondern darüber hinaus Vorhersagen machen, anhand denen wir dann die Theorien überprüfen können. Genau, aber es ist halt stets auch wirklich möglich, dass es unterschiedliche Interpretationen einer solchen Theorie gibt oder geben kann. Und das, was mir dann auch aufgefallen ist, also aus der Physik, gibt es da ein Prinzip, wo man das auch schon eigentlich herkennt, wo das auch mathematisch ein bisschen so auftritt. So, und das wären jetzt die zwei Folgen, wo ein paar Gleichungen drauf sind, aber das ist nämlich bei sogenannten Eichtheorien so. Das ist zum Beispiel in der Elektrodynamik, treten die zum Beispiel auf. Ich habe es jetzt hier mal an einem Beispiel der Elektro- und Magnetostatik. Also die ersten vier Gleichungen sind die Maxwell-Gleichung in Differentialform, und vor allem entscheidend ist, sind die beiden in der Mitte, also dass die Rotation vom elektrischen Feld verschwindet und die Divergenz vom magnetischen Feld verschwindet. Also dass die Divergenz verschwindet, heißt im Prinzip nur so viel, dass das magnetische Feld quellenfrei ist, also dass es keine magnetischen Monopole gibt. Und wenn wir die Formeln verwenden, können wir, wenn man sich ein bisschen mit Differentialgleichungen in der Mathematik und so auskennt, kann man die beiden Identitäten verwenden, dass einerseits die Rotation eines Gradientenfelds verschwindet und die Divergenz einer Rotation eines Vektorfeldes verschwindet. Und wenn man das benutzt, kann man nämlich das elektrische Feld als den Gradient von einem Skalarfeld Phi definieren und das magnetische Feld als die Rotation von einem Vektorfeld A. Und damit kann man sich in der Elektrodynamik dann beim Rechnen einiges vereinfachen. Aber es hat auch einen sehr interessanten Effekt, der dann auftritt, weil wir haben ja die Potenziale, die wir jetzt definiert haben, dieses Vektor- und Skalarpotenzial, dieses Phi und dieses A, haben wir ja definiert, sind ja nicht selbst messbar, das sind ja nicht die Observablen, sondern die Observablen sind das elektrische Feld und das magnetische Feld, und die sind ja Ableitungen davon. Und wie man es ja auch aus der Schulmathematik noch kennt, ist es bei denen so, die verschwinden beim Ableiten immer. Und so hatten wir es Skalarpotenzial zum Beispiel, da kann man dann eine Eichtransformation durchführen, wo man eine Konstante hinzuaddiert. Und beim Vektorpotenzial hat man sogar noch mehr Freiheiten, da kann man ein ganzes Gradientenfeld hinzuaddieren. Und wenn man diese Transformation durchführt und dann die Felder entsprechend ausrechnen, also wir haben hier den Gradienten von Phi, dann transformieren wir das und dann bekommen wir hier den Gradienten der Konstante, und der ist ja null, der verschwindet. Das heißt, wir haben am Ende wieder genau das gleiche Feld. Und beim magnetischen Feld ist der Term ein bisschen länger, aber es ist im Prinzip genau das gleiche. Wir haben hier dann die Rotation von dem Vektorpotenzial plus diesem Gradientenfeld, und dann haben wir die Rotation von dem Vektorpotenzial und die Rotation von dem Gradientenfeld, und die verschwindet ja wiederum. Das heißt, wir haben wieder genau das Magnetfeld. Also was das im Prinzip aussagt, ist, dass in dem Vektorpotenzial und in dem Skalarpotenzial können wir einfach Terme hinzufügen, die nicht verändern, was in der Physik eigentlich passiert, die das, was messbar ist, nämlich das magnetische Feld und das elektrische Feld, nicht verändern. Und damit haben wir eine gewisse Freiheit, und das ist die Eichfreiheit. Und hat man dann eine Freiheit, welche Eichung man wählt. Und das ist dann, wird dann in der Mathematik oder in der Physik, wählt man dann einfach die am einfachsten ist oder die auch am schönsten ist, wo die Gleichungen am einfachsten und schönsten aussehen. Und das ändert sich dann zum Beispiel auch, also in der Elektrodynamik kommt man dann irgendwann, wenn man die Relativitätstheorie mit einbezieht, dann wechselt man die Eichung, weil dann sie auf die Weise nicht mehr so einfach ist. Genau. Eichtheorien sind in der Teilchenphysik dann auch wieder von Bedeutung. Das sind die ganzen Wechselwirkungen. Die Theorien der Wechselwirkungen sind dann als Eichtheorien definiert, und der Higgs-Mechanismus, also das Higgs-Teilchen wurde ja vor 2012 gefunden, Der ganze Mechanismus kommt eigentlich nur dadurch zustande, dass diese Eichbosonen, die in der Teilchenphysik dann auftreten, dass die Masse hatten. Und wenn die keine Masse hatten, dann ist halt diese Eichfreiheit, wenn die einen Masseterm haben, ist diese Eichfreiheit nicht mehr erfüllt. Deswegen musste man den Higgs-Mechanismus entwickeln, der das so ein Stück weit umgeht. Genau. Und im Prinzip ist es dann so, wenn man diese Eichtheorien hat, dann ist das ja genauso wie das, was wir beschrieben haben. Also man hat in der Interpretation einer Theorie gibt es eine gewisse Freiheit, die nicht ändert, was die wissenschaftlichen Fakten vorhersagen. Also man kann immer die wissenschaftlichen Fakten so interpretieren, dass sie man kann sie auf eine Weise interpretieren, die sich von vielleicht dem, was der Konsens ist, abweicht, solange sie halt mit den Fakten übereinstimmt. Und dann gibt es einfach diese Freiheit in der Wahl der Interpretation, wie es bei den Eichtheorien einfach diese Freiheit in der Wahl der jeweiligen Eichung gibt. Und genauso wie es bei der Eichfreiheit so ist, dass ich einen Term hinzufügen kann, der nicht die wissenschaftlichen Ergebnisse ändert, muss man sich so vorstellen, ist es bei diesen Theorien so, dass es da einfach etwas gibt, wo ich die Theorien transformieren kann in dem, was die Interpretation aussagt, ohne dass ich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ändere. Und in Eichtheorien ist es so, dass man die Eichung wählt, die am einfachsten und am schönsten ist. Bei so Interpretation von Theorien kann man sich ja leicht vorstellen, dass einfach und schön nicht mehr objektiv ist. Also das ist dann, ein gläubiger Christ wird sich mit einer Theorie, dass wir alle nur Sternstaub sind und irgendwann wieder ins Nichts zerfallen, wird er sich weniger leicht anfreunden können als ein nihilistischer Atheist. Also daran merkt man, dass welche Interpretation man wählt, also welche Eichung in dem Sinne man wählt, ist in dem Kontext dann nicht mehr objektiv, sondern subjektiv. Und als Beispiel noch aus der Wissenschaft, wo man auch diese vielen unterschiedlichen Interpretationen hat, ist die Quantenmechanik. Da gibt es gerade über diese Deutung, was beim Messen passiert, da gibt es viele unterschiedliche Interpretationen. Da gibt es die Kopenhagener Deutung, die einfach sagt, dieser Wahrscheinlichkeitscharakter der Quantenmechanik ist wirklich so in der Natur vorhanden. Oder es gibt auch exotische Theorien wie die Viele-Welten-Theorie, die sagt, ja, bei jeder Messung entsteht eine neue Welt. Und viele weitere Interpretationen, wo man sich in der Wissenschaft auch nicht festlegen kann, welche Interpretation jetzt die richtige ist, weil es einfach, die Messungen werden alle von den Interpretationen beschrieben. Und deswegen sagt man in der Wissenschaft meistens auch, okay, wir beschäftigen uns gar nicht groß damit und jeder Wissenschaftler hat auch so seine eigene Deutung für diese, was die richtige Interpretation ist. Und genau daran merkt man auch diesen Effekt, den ich dann zuvor beschrieben habe. Genau, und auf die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft bezogen ist das jetzt natürlich so, wir kennen das alle aus der Welt, aus dem Alltag, auch wenn man jetzt Physik lernt oder die Theorien beigebracht wird, sie werfen ja ein stark atheistisches Weltbild auf die Natur, kennt, denke ich, jeder. Und die Frage ist natürlich, okay, wie kann ich das mit meinem Glauben vereinen? Wie kann ich mit meinem Glauben dieses scheinbar so stark atheistische Bild vereinen? Und es zeigt sich halt einfach, dass dieses atheistische Weltbild eigentlich nur daher kommt, dass das wie die Eichung ist, die gewählt wurde. Weil jeder Wissenschaftler hat natürlich so seinen Glauben. Und es ist ja so, dass viele Wissenschaftler atheistisch sind. Und das ist dann das, wo sie die Fakten quasi deuten, dass sie es quasi so eichen, dass es einfach ein atheistisches Weltbild zulässt. Das heißt aber in keinster Weise, dass es nicht auch ein Bild im Glauben geben könnte, das genauso die Fakten und die Daten akkurat beschreibt und dennoch mit Aussagen der Wissenschaft voll und ganz in Einklang ist und aber auch gleichzeitig mit den Aussagen der Schöpfungsgeschichte zum Beispiel im Einklang ist. Und aus dem, was ich bisher gesagt habe, sollte, denke ich, deutlich werden, dass das immer möglich sein kann und auch muss. Und im Wissenschaftlichen ist es natürlich so, wenn ich jetzt zu einem Wissenschaftler gehe, der sich gar nicht um die Fragen des Glaubens und so weiter kümmert, sondern der einfach nur an Fakten interessiert ist und an der bestmöglichen Deutung dieser. Wenn ich mit einer Theorie komme, die alles, was alle die gleichen Aussagen macht wie alle unseren anderen Theorien und halt zulässt, dass die Schöpfungsgeschichte damit in Einklang ist, dann würde er mir halt sagen, ja, schön, aber interessiert mich nicht. Die alte Theorie kenne ich, mit der kann ich arbeiten und deine bringt ja nichts Neues an den Tisch. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass gerade im wissenschaftlichen Umfeld es halt wichtig ist, dass wenn man so eine Theorie hat, dass man dann sagt, okay, wir müssen die auch die muss auch mehr Vorhersagen machen als diejenigen, die wir bisher haben, damit, wenn man sie in die Wissenschaft etabliert haben will, damit die dann auch wirklich sagen müssen, ja, die ist ja besser als unsere bisherigen Theorien. Und ich glaube durchaus, dass eine solche Theorie dazu in der Lage wäre. Und glaube aber auch, dass es halt aus der reinen Glaubenssicht auch von Vorteil wäre, eine solche Theorie grundsätzlich zu haben, weil es natürlich vielen auch einfacher fällt, wenn man allein sagen kann, okay, da gibt es eine alternative Interpretation, die auch eine schlüssige Theorie liefert und die den Glauben mit beinhaltet. Genau. Da habe ich dann noch einen Satz aus meinem Abschnitt aus meinem Buch, wo es gerade darum nochmal zusammenfasst, was genau damit ausgesagt werden soll. Also ich möchte nicht dazu aufrufen, die Fakten zu leugnen, was wahrhaft dämlich wäre, aber genauso dämlich wäre es einfach auch aus dieser Unbestreitbarkeit der Fakten zu folgern, dass die Interpretation, die wir für diese Fakten haben, auch unbestreitbar ist. Und genau darum geht es. Also in der Interpretation der Fakten ist immer eine Freiheit und da kann man mehrere Interpretationen für die Ergebnisse finden. Genau, ich möchte jetzt so ein bisschen weiter auf die Frage eingehen, wie hängen jetzt Glaube und Wissenschaft zusammen, wie kann man das genau vereinen, und ich habe mich, als ich mit der Frage konfrontiert wurde, habe ich mir immer so gesagt, wenn ich mit Leuten geredet habe, die aus dem Bereich der Wissenschaft waren und die gesagt haben, ja, das ist ja nicht vereinbar, habe ich schnell gemerkt, die haben von Glauben gar nicht so viel Ahnung, und wenn ich mit Leuten aus dem Bereich des Glaubens geredet habe, die gesagt haben, ja, nee, das ist nicht vereinbar, habe ich gemerkt, die haben gar nicht so viel Ahnung von der Wissenschaft. Und interessanterweise hat Robert Andrews Millikan, der damals den Millikan-Versuch gemacht hat, mit dem er die Elementarladung des Elektrons bestimmt hat, der hat schon ähnliche Gedanken gehabt und hat gesagt, Leute, die wenig von der Wissenschaft verstehen und Leute, die wenig von Religion verstehen, mögen sich einmal streiten und die Zuschauer mögen denken, da streiten sich nun Wissenschaft und Glaube, während es sich nur um einen Zusammenstoß zwischen zwei Arten von Unwissenheit handelt. Also ich glaube, das ist so, im Prinzip bringt es sehr deutlich auf den Punkt, was, wenn man sich mit Wissenschaft und Glaube auseinandersetzt, ist es meistens so, dass die meisten Leute nur eine der beiden Welten richtig gut kennen und daher denken, das ist unvereinbar, was auf den ersten Blick manchmal so scheint. Aber als jemand, der wirklich beide Welten kennengelernt hat, kann ich wirklich sagen, dass das einfach nicht zutreffend ist. Und ich habe das mal mir angeschaut und bin dann dazu gekommen, dass Wissenschaft ist nämlich in gewisser Hinsicht auch nichts anderes als ein Glaube. Das hat mich im Physikstudium habe ich das auch mal gemerkt. Da hatten wir also im Physikstudium hat man in den ersten zwei Semestern Experimentalphysik, ist es so, dass man noch sehr viele Experimente macht, die der Dozent dann vorne durchführt. Das war zumindest bei uns so. Und da kann ich mich noch daran erinnern, da hat der Dozent diesen Pendelversuch gemacht, mit dem die Energieerhaltung bestätigt werden sollte, dass er einfach das Pendel vor sich auslenkt und das nicht weiter als bis zur Auslenkungsrichtung zurückkommt. Und ich weiß noch, dass er, als er den Versuch gemacht hat, also er hatte da eine ziemlich große Kugel, das heißt, wenn das nicht gestimmt hätte, hätte er sich schlimm verletzen können. Aber bevor er die Kugel dann losgelassen hat, hat er dann in den Vorlesungssaal reingerufen, glauben Sie der Physik. Und was ich interessant fand, war dieses Glauben Sie wird der Physik, weil man hört ja gerade aus dem Bereich der Wissenschaft oft, ja, hat nichts mit Glauben zu tun, ist alles bewiesen, fertig. Und er hat trotzdem gesagt, glauben Sie der Physik. Und ich denke, wenn man den Versuch mal selber bei sich macht und dann das Pendel auf sich zurückschwingen sieht, bekommt man doch einen kurzen Strecken und sieht ja, man muss ja wirklich ein Stück weit auch der Physik wahrscheinlich glauben, weil einfach sonst wird man ja nicht zurückschnellen, weil man am Anfang ja noch nicht, offenbar das noch nicht so ganz geglaubt hat. Und es ist dann auch, wenn man darüber hinausgeht, sieht man auch gerade in der modernen Wissenschaft gibt es einfach viele Dinge, wo die Existenz eigentlich geglaubt werden muss, weil die Fakten sind da, aber das, was man daraus hergeleitet hat, ist dann doch Theorie, die da zwar gut bestätigt ist, aber die am Ende dennoch geglaubt werden muss. Ein Beispiel dafür sind Neutrinos, die sind nämlich, ist man nur darauf gekommen, dass es Neutrinos gab, weil man beim schwachen Zerfall gesehen hat, das Energiespektrum ist stetig, aber man hat nur zwei Teilchen gesehen, in denen das Neutron zerfällt. Also Neutron zerfällt dann in ein Proton und ein Elektron. Und wenn man das nach dem Energieerhaltungssatz durchrechnet, dann kommt man auf ein diskretes Spektrum. Es hat sich aber gezeigt, dass es ein kontinuierliches Spektrum ist. Und dann ist man auf die Idee gekommen, ja, vielleicht gibt es da ein drittes Teilchen, das wir gar nicht messen können, dieses Neutrino. Und das so ist eigentlich die Theorie hinter dem Neutrino entstanden. Und auch heute, wenn man an den Teilchendetektoren wie am HellaC in der Schweiz diese Neutrinos nachweist, dann misst man die immer mit sogenannter Missing Transverse Energy, was so viel heißt wie fehlende Energie. Also man sieht dann am Detektor, da fehlt irgendwo Energie. Und dann aus den anderen Produkten kann man dann rückschließen, dass es sich da um einen schwachen Zerfall gehandelt hat und bei dem dann so ein Neutrino frei geworden ist. Und ein anderes Beispiel ist auch das Higgs-Boson. Das Higgs-Boson ist im Prinzip wie das Neutrino, das ist eigentlich auch ungeladen und tut auch nur mit der schwachen Wechselwirkung wechselwirken. Das heißt, da hätten wir genau den gleichen Effekt, nur ist es da zudem noch so, dass das Higgs-Boson in enorm kurzer Zeit zerfällt, also 10 hoch minus 22 Sekunden. Das ist lange, bevor man am Detektor irgendwas misst. Und man misst das Higgs-Boson dann eigentlich auch nur durch seine Zerfallsprodukte. Und da ist es dann zudem so, dass die Sachen, in die das Higgs am öftesten zerfällt, die haben sehr, sind sehr nah an dem, was, da gibt es sehr viele Hintergründe für, das heißt, man kann die dann schwer vom Hintergrund trennen, deswegen wurde das Higgs dann auch in einem Zustand, in einem Zerfall nachgewiesen, der eigentlich relativ selten ist, nämlich der in 2 Photonen und der in 4 Leptonen. Und die häufigeren Zerfälle konnten erst viel später nachgewiesen werden. Und man sieht ein Stück weit daran, dass man halt das nicht so direkt gemessen hat oder nicht so direkt gesehen hat, dass man auch die Ergebnisse am Ende immer glauben muss. Ich meine, es wird eine Art von Teilchen geben wie das Higgs-Boson oder irgendetwas, was sich so beschreiben lässt, was die Fakten in den Fakten resultiert. Aber es könnte theoretisch, man könnte irgendeinen anderen Formalismus theoretisch finden, der das genauso beschreibt, der die Experimente genauso beschreibt, aber der auch noch ein bisschen was anderes beschreibt und da vielleicht auch eine andere Deutung für liefert, wie es als die Entdeckung des Higgs verkündet wurde, zum Teil auch viele behauptet hatten, hat sich aber, glaube ich, nicht immer als wahr herausgestellt. Genau. Auf der anderen Seite ist mir dann, wenn man von der Seite des Glaubens herkommt, ist mir dann aufgefallen, dass man den Glauben auch so ein Stück weit wie eine Wissenschaft behandeln kann. Und zwar sagt das auch John Lennox in einem seiner Bücher, tatsächlich ist Glaube eine Reaktion auf Beweise und kein Frohlocken in der Abwesenheit von Beweisen. Und das trifft es, finde ich, ziemlich gut, weil es gibt viele Hinweise, die für die Wahrheit des christlichen Glaubens sprechen. Dass auf der einen Seite gibt es viele biblische Prophezeiungen, die nachweislich vor dem Eintreten der Ereignisse aufgezeichnet wurden. Da hat Werner Gitt dazu einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis geführt, wo er dann einfach die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, dass all diese Prophezeiungen, die sich bereits erfüllt haben, aus purer Wahrscheinlichkeit so eingetroffen sind und kommt halt auf eine frappierend geringe Wahrscheinlichkeit, die eigentlich unvorstellbar klein ist. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Historizität der Auferstehung Jesu, dass man, wenn man sich die historischen Fakten und das, was es dazu zu finden gibt, um die Auferstehung deutet, dass man dann drauf kommt, dass das Grab leer gewesen sein muss. Und wenn man dann versucht zu deuten, warum das gewesen ist, machen eigentlich alle anderen Deutungen, als dass er in der Tat auferstanden ist, keinen Sinn mehr. Und obendrauf kommt natürlich, dass es viele Zeugen gegeben hat, die auch zur Zeit, als es niedergeschrieben war, noch wirklich am Leben waren und die man zur Zeit damals befragen hätte können. Und was einfach ein starkes Argument macht für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung, zum Teil so stark, dass man sagen muss, wenn man die Wahrhaftigkeit der Auferstehung anzweifelt, müsste man auch viele andere gesicherte Annahmen, Aussagen aus der Antike bezweifeln, weil eigentlich nichts so gut bestätigt ist. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Effekte, die man auch aus der Wissenschaft kennt, an denen man ein Argument für die Existenz eines Gottes machen kann. Das ist zum einen die Feinabstimmung der Naturkonstanten und zum anderen auch die Tatsache, dass wir die Welt überhaupt mathematisch erfassen und begreifen können. Aber, ja, genau. Und wenn ich dann über den Glauben geredet habe, gerade mit Kommilitonen, die jetzt nicht so geglaubt haben, ich glaube, das war auch in dem Gespräch, das ich am Anfang angesprochen hatte, so kommt man am Ende man hat lange versucht, ausführlich das alles zu erklären, und dann kommt man zu dem Schluss, bekommt man entgegen, ja, ich würde ja glauben, wenn ich es doch verstehen würde. Und entweder habe ich dann einen schlechten Job gemacht dabei, meine Dinge zu erklären, oder es gehört zum Verstehen mehr dazu oder zum Glauben mehr dazu als zu verstehen oder irgendwas funktioniert da anders. Und mir ist dann aufgegangen, dass es heißt ja in Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gott das Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und Es heißt ja am Anfang, durch Glauben verstehen wir. Das heißt, die Reihenfolge ist einfach verkehrt. Man kann erst, wenn man glaubt, kann man erst verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass man gläubig werden muss und dann erst die alles Mögliche verstehen kann, aber es heißt, man muss sich ein Stück weit für den Glauben öffnen, damit man erst verstehen kann. Und das kennt man in der Wissenschaft, kennt man das eigentlich auch so. Das ist da eigentlich ganz, ganz logisch. Nämlich beim dritten Newtonschen Axiom ist es so zum Beispiel, wenn man das jetzt nicht glaubt, also das dritte Newtonsche Axiom besagt, dass Aktio gleich Reaktio ist, also jede Aktion bewirkt eine gleich starke entgegengesetzte Reaktion. Und wenn man einfach dieses Axiom jetzt nicht glauben würde, könnte man nie verstehen, warum man sich nicht wie Baron von Münchhausen an seinem Zopf aus dem Wasser herausziehen kann. Das heißt, allein dadurch, dass man das glaubt, weiß man, ah ja, das geht ja nicht, weil wenn er gegen seinen Zopf zieht, dann bewirkt er eine gleich starke Gegenkraft und die Gesamtkraft, die auf ihn wirkt, ist dann am Ende null. Genau, also da ist es auch so, dass man erst die Aussage der Wissenschaft glaubt oder das Axiom dahinter glaubt und dann erst verstehen kann, warum gewisse Dinge so auftreten. Genau, jetzt möchte ich so ein bisschen noch darauf eingehen, wenn wir jetzt einfach uns entscheiden zu glauben oder wenn man jetzt im Glauben unterwegs ist, wie kann ich jetzt wissenschaftliche Effekte oder was in der Wissenschaft einfach auftritt, mit dem Glauben und mit dem, was die Bibel sagt, in Einklang bringen. Und ich denke, eine Sache, auf die man, oder ein scheinbarer Widerspruch, auf den man schnell kommt, ist, im Wort Gottes heißt es, in Kolosser 1, Vers 17, und alles besteht durch ihn. Also da spricht es von Gott und es heißt, dass alles durch ihn besteht, dass er alles zusammenhält. Und wenn man jetzt in die Wissenschaft geht, die Wissenschaft sagt da ja eigentlich was anderes. Sie sagt, ja, es gibt ja diese Naturgesetze, es gibt die Gravitation, es gibt die elektromagnetische Kraft, die schwache und starke Kernkraft und die halten alles zusammen. Und die Frage ist natürlich, wie lässt sich das vereinen? Und da ist mir eigentlich auch mal ein Beispiel zugekommen. Und zwar ist es so, es gibt dieses Spiel Tetris, die meisten kennen es wahrscheinlich. Also ganz kurz, man muss einfach versuchen, diese Ebenen voll aufzufüllen. Also wenn dieser Viererblock jetzt da unten ist, dann werden die vier Ebenen verschwinden, weil die voll aufgefüllt wurden. Und man hat Steine in verschiedenen Formen, die man dann drehen und nach rechts und links bewegen kann. Und Ziel ist es einfach, diese Ebenen aufzufüllen und am besten nicht an die Decke zu kommen, weil wenn man den Turm so hoch gestapelt hat, dass man die Decke erreicht, dann ist das Spiel vorbei. Und jetzt sagen wir, jemand sieht einfach so ein Tetris-Spiel und der weiß gar nicht, dass da irgendein Spieler dahinter sitzt, der irgendwie die Knöpfe drückt und sieht einfach, wie das sich bewegt. Und dann, wenn er jetzt irgendwie wissenschaftlich drauf ist, könnte er sagen, okay, ich versuche das irgendwie alles zu beschreiben. Und dann kommt er drauf, ja, okay, ein Stein von der Form wird immer in ein Loch in der Form gezogen und ein Stein von der Form in ein Loch von der Form und definiert dann dafür eine Ladung. Und die Stärke der Ladung ist dann gegeben durch die Reaktionsschnelligkeit des Spielers. Und so schafft er sich seine Welt und merkt dann wahrscheinlich auch sehr bald, dass der Weltuntergang dann ist, wenn die Steine bis an die Decke aufgestapelt sind. Es ist so, der hat das alles beschrieben und sagt, ja, kann immer Vorhersagen machen, okay, der Stein geht jetzt nach links, der Stein geht nach rechts. Aber am Ende ist ja ein Spieler dahinter, der gut spielen möchte und nicht und aber frei ist, auch anders zu spielen. Der könnte ja irgendwann sagen, ja, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr zu spielen und dann lässt er die Steine einfach nur noch fallen. Und somit ist es einfach so, dass das Verhalten des Spielers sich darin beschreibt, dass der Spieler gut spielen möchte und deswegen sich so verhält, wie es diese Gesetze, die der Beobachter aufgestellt hat, vermuten würde. Und ich glaube, genauso ist es in der Natur auch, dass einfach Gott hält durch sein Wort wirklich die Welt zusammen und was wir dann messen oder was wir dann rausfinden, sind dann Naturgesetze, mit denen das quasi funktioniert und dann können wir dann auch Vorhersagen machen, die dann auch erfüllt sind, einfach weil Gott diese Welt so zusammenhält. Aber Gott ist natürlich auch frei davon. Also das heißt nicht, dass Gott jetzt an Naturgesetze gebunden ist, sondern er steht ja über diesen Gesetzen und dann kann er auch frei davon Entscheidungen treffen. Und so kann es auch dazu kommen, dass eben auch die Zeichen und Wunder, die in der Bibel erwähnt werden, dass die dann auch geschehen können. Genau. Und dann habe ich noch einen entscheidenden Punkt in meinem Buch, ist ein relativ langes Kapitel, wo ich darauf eingehe, wie können jetzt die Erkenntnisse der Wissenschaft auf den Glauben hin genau gedeutet werden. Und da bin ich einfach mal dazu gekommen, die Schöpfung ist ja das Kunstwerk Gottes, also er hat sie ja geschaffen und ist ja wie sein Kunstwerk, so heißt es ja auch im Wort Gottes. Und ich bin jetzt nicht der größte Kunstexperte, aber so was ich so gelernt habe, ist es so, dass wenn man sich ein bisschen mit Kunst auskennt, kann man aus den Kunstwerken von Künstlern irgendwie rausfinden, welche Laune der zu der Zeit gehabt hat, welchen Charakter er hatte oder wie er so drauf war, einfach indem man das Kunstwerk betrachtet. Und ich glaube, in der Schöpfung sehen wir genau das Gleiche. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, können wir einfach Rückschlüsse auf den Charakter Gottes ziehen und können wir einfach Dinge darin erkennen, die Gott letztlich widerspiegeln. Und eines der überzeugendsten Argumente dafür ist für mich immer noch die Dreieinigkeit und die drei Aggregatzustände in der Natur. Also die drei Aggregatzustände in der Natur sind für mich ein Bild darauf, dass wir einen dreieinen Gott haben. Weil es gibt ja diese drei Aggregatzustände, fest, flüssig und gasförmig. Und wir glauben an den dreieinen Gott aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und genauso wie es diese drei Zustände gibt, die ja das gleiche Element sind, aber einfach unterschiedliche Zustände, glaube ich, kann man den dreieinen Gott einfach auch als ein Gott sehen, der eins ist, aber auch unterschiedliche Ausdrucksformen haben kann oder hat. Und in der Physik ist es dann so, dass es zum Beispiel auch beim Wasser gibt es diesen Trippelpunkt, an dem diese Elemente sich befinden können. Bei Wasser ist der Klopp bei 6 Millibar und 0,01 Grad Celsius. Und an diesem Trippelpunkt sind alle drei Aggregatzustände gleichermaßen vorhanden. Und ich glaube, genauso lässt sich diese Dreieinigkeit wie so ein Aggregatzustand am Trippelpunkt beschreiben, dass einfach Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichförmig in der Gottheit enthalten sind, wie so ein Element an seinem Trippelpunkt. Genau. Und jetzt komme ich schon zu meinem letzten Punkt, in dem ich einfach ein bisschen eingehen will auf die Vision, die sich so ein bisschen hinter Say Faith verbirgt oder die ich da auch für habe. Und zwar ist das oben ist ein Zitat von Lee Smolin und er sieht die Physik wie in einer Krise, also er hat auch ein Buch geschrieben dazu, The Trouble with Physics, und da schreibt er, dass es keine dramatische Entdeckung in der Physik in den letzten 40 Jahren oder sogar länger, sagt er, gegeben hat. Und mit dramatischer Entdeckung meint er halt etwas, was in der Zeit theoretisch vorhergesagt wurde und sich dann auch in Experimenten bestätigen hat lassen. Und wenn wir uns einfach die letzten Experimente meistens angucken, sind entweder bei den Neutrino-Oszillationen ist es etwas, das noch nicht verstanden werden kann und auch nicht theoretisch vorhergesagt wurde. Genauso ist es bei dunkler Materie. Das ist auch bisher nur gemessen worden und man hat ein paar Modelle für, aber man hat es nicht vorhergesagt in irgendwelchen Theorien. Und auf der anderen Seite das, was in Theorien schon vorhergesagt war, wie zum Beispiel das Higgs-Teilchen im Higgs-Mechanismus, der dann 2012 nachgewiesen wurde, das wurde schon in den 60ern von Peter Higgs wurde das theorisiert. Und auch die Gravitationswellen, die wir vor ein paar Jahren entdeckt haben, die sind auch schon, gehen ja schon auf Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zurück, die ja schon über 100 Jahre alt ist. Genauso, also er sagt, es hat einfach in diesen 40 Jahren danach keine theoretische Vorhersage gegeben, die sich auch mit Experimenten bestätigen ließ und sieht das so ein Stück weit in der Krise, weil er sagt, das hat es seit der wissenschaftlichen Revolution eigentlich unter Galileo und Kopernikus hat es das nie gegeben. Da war es eigentlich immer so, dass alle 20, 30 Jahre eine neue bahnbrechende Erkenntnis kam. Und ich weiß nicht, ob die Krise wirklich so ernst ist oder ob er da ein bisschen übertreibt, aber ich glaube, es ist einfach ein Ansatz dafür, eine neue Art von Wissenschaft nachzugehen oder neue Ansätze für die Wissenschaft zu finden und zu erproben. Und ich habe mir dann einfach überlegt, das ist gerade für jemanden, der aus dem Bereich des Glaubens kommt, wir glauben ja, wir können eine Beziehung eingehen mit dem Schöpfer des Universums, mit dem allmächtigen Gott. Und damit sind wir eigentlich wie prädestiniert, eigentlich gerade im Bereich der Wissenschaft die größten Erfolge zu verzeichnen, einfach weil wir denjenigen kennen, der die Welt geschaffen hat. Und er hat uns auch sein Wort gegeben, das heißt, wir haben wirklich wie ein Buch von ihm, und in der Wissenschaft glauben das zwar viele nicht, aber wenn wir das wissen, dass das wahr ist und einfach darauf aufbauend, denke ich, wissenschaftlich arbeiten, kann man vielleicht zu Ergebnissen kommen, die einfach vielleicht neue Ergebnisse liefern, die dann eben diese besagte Krise, wenn sie denn existiert, beenden könnte. also wie ich mir das zum Beispiel auch vorstelle, ist gerade dieses Prinzip, dass die Schöpfung immer den Schöpfer widerspiegelt, das könnte man ja auch gerade umkehren, dass man dass man sagt, okay, wir haben in der Bibel und im Wort Gottes haben wir einfach Dinge, wie Gott beschrieben wird, wie Gott sich uns zeigt. Kann man vielleicht möglicherweise daraus Rückschlüsse führen, wo sich das in der Natur widerspiegeln könnte? Und dann kann man vielleicht daraus zu neuen Erkenntnissen gelangen. Oder einfach ganz einfach, dass man einfach in der Zeit, die man im Gebet und mit dem Herrn hat, dass man sich inspirieren lässt. Ich meine, das haben, glaube ich, auch viele Wissenschaftler vorher auch schon getan. Also Karl Friedrich Gauss zum Beispiel hat einmal eine neue Erkenntnis, die er gehabt hat, hat er dann auf eine Eingebung von Gott zurückgeführt. Und so ist es, glaube ich, dass man... Wenn man dies einfach anwendet und sich auch glaubt, ich glaube, man kann wirklich von Gott hören, man kann wirklich vom Heiligen Geist hören und auch gerade in so einem Bereich inspiriert werden und auch Offenbarung bekommen. Also ich habe das in meinem Leben auch immer wieder erlebt, dass er das so getan hat, auch gerade beim Schreiben des Buches gab es viele Dinge, wo mir vorher eigentlich nicht klar waren und wo ich einfach aus der Zeit mit dem Herrn einfach Dinge dafür empfangen habe. Und ich glaube, gerade in der Wissenschaft sollte das eigentlich auch möglich sein. Und damit haben wir eigentlich so einen Vorteil gegenüber jetzt anderen Wissenschaftlern, die eben nicht glauben und die den Herrn nicht kennen. Und ich glaube aber auch, dass das ein Stück weit der gar nicht ein neuer Ansatz ist, sondern eigentlich nur der Ansatz verloren gegangen ist. Weil man, wenn man sich die Anfänge der Wissenschaft anschaut, dann sieht man, dass die meisten der... Also gerade mit dem Beginn der wissenschaftlichen Revolution, die waren eigentlich alle gläubig. Also Newton hat auch in seinem General Scholium, in seiner Principia, hat er sich direkt auf Gott verwiesen und hat aus seinen ganzen Ergebnissen eigentlich mit anderen Worten gefolgert, dass das nur möglich ist mit einem allmächtigen Gott. Und auch viele andere wie Kepler und sogar Galileo und viele andere waren gläubig und haben bestimmt auch ihren Glauben mit in ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse eingebaut oder sind durch ihren Glauben erst dazu gekommen. Und so, ich finde, so hat es C.S. Lewis in seinem Buch über Wunder, hat er das auch, finde ich, am besten zusammengefasst, als er geschrieben hat, der Mensch wurde wissenschaftlich, weil er eine Gesetzmäßigkeit in der Natur erwartete. Und er erwartete eine solche Gesetzmäßigkeit, weil er an einen Gesetzgeber glaubte. Ich finde, das fasst dieses Prinzip sehr gut zusammen. Ich meine, allgemein diese Gesetzmäßigkeit, die wir in den Theorien kennen, die geht ja wirklich auch darauf zurück, dass es eben jemanden gegeben haben muss, der diese Gesetzmäßigkeiten etabliert hat. Und das impliziert ja schon einen Gott. Und ich glaube, so ist es auch in allen anderen Bereichen der Wissenschaft. Kann es, glaube ich, echt hilfreich sein, wenn wir einfach an den, der die Welt ja geschaffen hat, uns so ein Stück weit wenden und von ihm uns da Inspiration geben lassen. Genau, ich habe mich auch, nachdem ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich da auch noch viel weiter mit beschäftigt und habe da unter anderem eine Webseite für ins Leben gerufen und habe dann auch gestartet, einen Podcast zugestartet, wo ich einfach auch über diese Themen genauer rede. Und genau, einfach wer Interesse hat, kann da gerne mal vorbeischauen oder auch auf meinen sozialen Medien, wo ich einfach auch Dinge, die sich mit dem Thema von Glaube und Wissenschaft beschäftigen, auseinandersetzen. Und natürlich mein Buch kann man natürlich sich auch über Amazon bestellen oder wir haben es hier jetzt auch am Büchertisch, das kann man sich dann für 10 Euro erwerben. Genau, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und nehme jetzt noch gerne Fragen entgegen.